Ja, ich konnte es mir natürlich auch nicht heute Abend verkneifen, von der ersten Reihe, in der ich ja immer sitze, einen leichten Blick über meine linke Schulter zu werfen. Und dann, muss ich sagen, habt ihr mich eigentlich auch wieder nicht enttäuscht. Okay, zugegeben, der mittlere Block vielleicht ein bisschen, aber der rechte Block da vorne, der ist ganz schön stark vertreten. Herzlich willkommen. Ich finde es gut, dass du auch heute Abend dabei bist, dass du auch diese Themenreihe weiter mitverfolgen möchtest, die ja eine ganz, ganz große Herausforderung hat. Und diese Herausforderung lautet ja, mit Gott leben. Und diese Themenreihe, die fing ja am Sonntag an. Und am Sonntag haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Jesus Christus so einzigartig macht. Was ihn eigentlich herausragend macht, was ihn eigentlich von all den ganz großen Religionsstiftern, Religionsgründern unterscheidet. Und gestern Abend hatten wir ein Thema und dieses Thema lautete Umkehr erleben. Also die Frage wurde eigentlich durch die Predigt beantwortet, wie kann ich eigentlich eine Umkehr erleben? Wie kann ich eigentlich von dem Punkt in meinem Leben, wo ich genau weiß, so sollte es eigentlich nicht weitergehen, wie kann ich von diesem Punkt eigentlich wegkommen? Wie kann ich eigentlich meinem Leben eine komplett andere Richtung geben? Und wisst ihr, was das Schöne war an diesem Abend? Dass einige ihrem Leben eine komplett andere Richtung gegeben haben. Dass einige Menschen wirklich gesagt haben, ja, ich möchte eine Umkehr erleben. Und diese Menschen durften das gestern Abend durch die Gnade Gottes für sich persönlich in Anspruch nehmen. Und das Thema von heute Abend lautet ja Glauben erleben. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das eigentlich machen? Wie kann ich eigentlich wirklich Glauben erleben? Und ich möchte dir durch diese Predigt auch diese Frage heute beantworten. Und ich wünsche mir, dass du heute einen Glauben erlebst, der nicht irgendetwas ist, der nicht irgendwie tot ist, sondern dass du heute einen Glauben erlebst, der von einem lebendigen Gott dir heute Abend geschenkt wird. Das ist das, was ich dir heute Abend wünsche. Und wenn du die Einladung vor dir hast, dann steht ja unter dem Satz Glauben erleben, was glaubt der moderne Mensch eigentlich noch? Ich denke, nach dem Anspiel, die Frage ist jetzt beantwortet, aber gut, jetzt stehe ich schon hier vorne und es ist gut, wenn ich jetzt auch ein paar Dinge dazu sage. Ihr habt mich jetzt schließlich eingeladen, das habt ihr davon. Und jetzt stehe ich hier vorne und möchte euch jetzt auch mal diese Frage versuchen, durch die Predigt zu beantworten. Was glaubt der moderne Mensch eigentlich noch? Das ist ja so, wenn ich unterwegs bin, also ich führe auch außerhalb der Kanzel ein normales Leben. Das heißt, ich muss manchmal einkaufen gehen, ich sitze manchmal beim Arzt irgendwo im Sprechzimmer oder ich stehe in der Schlange beim Aldi oder sonst wo. Und dann hat man immer Begegnung mit den verschiedensten Leuten. Also wo ich nicht sitze, ist beispielsweise beim Friseur und warte dort, das habe ich mir erspart. Das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn du diese Frisur hast, du stehst morgens auf, schaust in den Spiegel und du weißt, du siehst gut aus. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Und dann habe ich die verschiedensten Begegnungen mit den verschiedensten Menschen und dann versuche ich mit diesen Menschen ein Gespräch anzufangen. Und völlig unabhängig, wie ich dieses Gespräch anfange, ich möchte am Ende des Gesprächs zu Jesus Christus kommen. Ich möchte durch das Gespräch den Menschen von meinem Glauben erzählen. Ich möchte diesen Menschen das Evangelium weitergeben. Und manchmal muss man sagen, es gibt gute Gespräche. Manchmal muss man sagen, es gibt weniger gute Gespräche. Und manchmal oder sehr oft ist es so, dass die Menschen am Ende des Gesprächs sagen, dass sie eigentlich nicht an einen Gott glauben. Also das kommt auch manchmal bei so einem Gespräch raus, dass sie nicht an einen Gott glauben. Und der Grund dafür ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Sie sehen Gott eben nicht. Das heißt also ganz konkret, das, was der Mensch von heute nicht sieht, was er nicht mit seinen Augen erfassen kann, was er nicht mit seinen Händen berühren kann, das scheint für ihn auch irgendwie nicht Existenz zu sein. Das scheint einfach gar nicht da zu sein. Und weil er eben Gott nicht sieht, weil er Gott eben nicht ergreifen kann, und weil er auch eben meint, Gott in dieser Welt nicht sehen zu können, auch nicht seine Werke zu erkennen, dann schließt der Mensch einfach den Beschluss für sich, es gibt mit höchster Wahrscheinlichkeit gar keinen Gott. Und da möchten wir mal heute drüber sprechen. Damals war es so, dass die Menschen immer irgendwie an Gott geglaubt haben. Es herrschte in der Gesellschaft eine gewisse Gottesfurcht, aber der moderne Mensch von heute hat das nicht mehr. Er hat nicht mehr den Glauben an Gott. Aber was macht er eigentlich mit dem Glauben, den er damals an Gott hatte und den er jetzt nicht mehr an Gott hat? Er wirft sein Glauben auf etwas völlig anderes. Er wirft sein Glauben, er wirft sein Vertrauen auf sichtbare irdische Dinge und auf diese Dinge wirft er sein Vertrauen. Auf diese Dinge hält er im Glauben daran fest. Und meistens muss man sagen, es sind Dinge, die er aus eigener Kraft, die er mit eigenen Händen, die er durch seine eigene Weisheit erschaffen hat. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind und tief in uns hineinschauen, dann müssen wir diesem Menschen vielleicht ein wenig Recht geben. Weißt du warum? Weil der Mensch bahnbrechende Erfindung hervorgebracht hat. Der Mensch ist absolut weit in seinem Fortschritt gekommen und der Mensch kann sich auf die Schulter klopfen und kann sagen, wow, ich habe wirklich etwas geschaffen. Und wenn man manch eine Erfindung anschaut, kann man wirklich glauben, dass der Mensch meint, allmächtig zu sein. Dem Menschen ist eigentlich durch die Erfindung, die er gemacht hat, durch den Fortschritt, den er erreicht hat, kann man sagen, fast nichts mehr unmöglich. Und warum sollte er dann noch an einen Gott glauben, den er scheinbar nicht sieht? Ich habe ja erwähnt, ich arbeite seit 7 Jahren beim Missionswerk Bruderhand als Evangelist. Und ich bin abhängig von Einladung. Das ist meine Arbeit. Ich werde eingeladen von Gemeinden. Dort darf ich dann gewisse Themen reinmachen. Und in diesen 7 Jahren, seit ich beim Missionswerk bin, habe ich es nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich eine Einladung per Brieftaube bekommen habe. Ist nie passiert. 7 Jahre sitze ich, ich habe es noch nie erlebt. Ich habe es in den 7 Jahren noch nie erlebt, dass ich aus dem Fenster schaue und hinten am Horizont irgendwelche Rauchzeichen sehe. Hallo Christian, wir möchten demnächst eine Evangelisation mit dir machen. Habe ich noch nie erlebt. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich komme in mein Büro und dort steht so ein kleiner Kasten, das nennt man Laptop und ich schlage ihn dann auf, ich mache ihn an mit einem Passwort, dann ist ein schönes Foto von mir drauf, da habe ich noch lange Haare und dann mache ich diesen Laptop auf und dann gehe ich ins Internet und dann gehe ich auf meine E-Mails und wisst ihr, was dann so passiert? Ich bekomme Anfragen, ich bekomme Post von Leuten, die am anderen Ende der Welt wohnen. Ich bekomme Post von Leuten, die beispielsweise in Südamerika wohnen. Und dann denke ich mir, wow, das ist sehr interessant. Schau mal, die wohnen 14 Stunden Flugweg weiter weg von mir und die schicken mir einen Brief, ich kann es öffnen und ich kann es lesen. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Ich kann sogar beantworten. Ich drücke auf Antworten, ich schreibe einen Text, dann gebe ich die E-Mail-Adresse vielleicht noch ein, wenn ich nicht auf Antworten gehe. Und dann drücke ich einen Knopf, der heißt Senden und innerhalb von Bruchteilen von wenigen Momenten erreicht diese E-Mail den Betreffenden, der am anderen Ende der Welt wohnt. Das ist gewaltig, oder? Und falls einem E-Mail-Schreiben nicht reicht, dann kann man das per Skype machen. Dann kannst du deinen Onkel in Kanada mal anrufen und skypen, weil jeder Russlanddeutsche hat Verwandte in Kanada, dann kannst du das machen. Und dann gehst du an deinen Laptop und dann tippst du was ein und dann siehst du sein Gesicht in diesem Bild, in diesem Feld. Das ist absolut gewaltig. Und jetzt gehst du mal hunderte von Jahren zurück und wenn da jemand irgendeinen Brief irgendwo hinsenden wollte, dann hat das ganz, ganz lange gedauert. Da musste er irgendeinen Knecht holen, dem hat er irgendwie Proviant gegeben und dieser Knecht musste dann tagelang unterwegs sein, um irgendeinen Brief an irgendeinen Menschen abzugeben. Ich bin im Januar dieses Jahr und letzten Jahres in Paraguay gewesen auf einem Jugendcamp und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich dieses Plastikteil rausgeholt. Ist das jetzt aus? Okay, könnte peinlich werden. Und dann habe ich dieses Plastikteil rausgeholt und dann habe ich meine Mutter im kalten Deutschland angerufen und wir haben miteinander telefoniert. Das ist toll, oder? 14 Stunden Flugweg weiter weg, am völlig anderen Ende der Welt und ich hole dieses Plastikteil raus und wir können miteinander reden, wir können uns unterhalten. Das ist absolut gewaltig, wie der Mensch eigentlich weitergekommen ist in seinem ganzen Fortschritt. Und ich habe dir jetzt mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich will dir das mal noch so durch einige Bilder, die wir gleich sehen, will ich dir das auch noch mal deutlich machen. Ihr habt mich ja jetzt eingeladen zu diesen Themenreihen hier und ich komme aus dem Landkreis Celle und von meiner Wohnung bis hierher zur Gemeinde sind es ungefähr 160 Kilometer. Jetzt mal angenommen, ihr hättet mich vor über 100 Jahren eingeladen. Sehen wir das Bild? Noch nicht? Doch, okay. Jetzt mal angenommen, ihr hättet mich vor über 100 Jahren eingeladen, dann hätte ich Folgendes machen müssen. Ich hätte mir eine Kutsche besorgen müssen. Mein Name ist Programm, ich heiße ja so. Und dann hätte ich da einsteigen müssen. Und jetzt passt mal auf, ich hätte jetzt, also eine Kutsche, ein Pferd, hat eine Geschwindigkeit von 6 bis 8 km/h. Das heißt also, ich brauche bis Detmold für diese 160 Kilometer, bräuchte ich eigentlich so 26 Stunden. Aber weil ein Pferd mal zwischendurch Pause braucht, und dem gönne ich das auch, dann würde ich brauchen für diese Strecke ungefähr 3 Tage. Und jetzt würde ich die Kutsche nehmen, die Kutsche ist noch ein bisschen langsamer, dann würde ich 4 bis 5 Tage brauchen. Ja, also gehen wir mal über 100 Jahre zurück, ihr würdet mich einladen und ich müsste jetzt 160 Kilometer fahren, dann könnte man so ungefähr ausrechnen, an welchen Tag kommt der ungefähr an. Wir lassen mal die Tür auf und heutzutage läuft das anders. Dann halte ich an einer Raststätte an, ich schicke eine kurze Mail oder ich gucke aufs Navi und diese Frau hat mich bis jetzt nie belogen, diese nette Stimme. Und dann würde ich den Peter einfach per WhatsApp eine Nachricht schreiben und würde ihn sagen, laut Navi bin ich um 16.48 Uhr da, plus Mehrwertsteuer 16.50 Uhr. Das ist alles heutzutage kein Problem. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, wenn mein Spenderkreis es erlauben würde, dann... Ja, ihr lacht, da hinten liegen meine Karten, da ist die Bankverbindung drauf. Komme ich auch noch drauf zu sprechen. Wenn mein Spenderkreis es erlauben würde, dann könnte ich mir diesen Wagen kaufen und für die Frauen unter uns, das ist jetzt immer böse, was ich sage, aber ich finde es ein bisschen gut, deswegen mache ich das. Für die Frauen unter uns, das ist nicht ein Audi A3, das ist auch kein Fiat Panda, das ist ein Bugatti Veyron. Es ist ein ganz besonderes Auto und dieses Auto kostet über 1 Million Euro. Kannst du schon mal Nachtschicht machen und sowas alles. Und dieses Auto hat 1001 PS. Das ist ganz wichtig, dass es 1001 PS hat. Wenn es nur 1000 hätte, könnte man nicht sagen, es hat über 1000 PS. Also die Leute haben sich schon einiges dabei gedacht. Und wenn ich diesen Wagen hätte, dann würde ich diese 160 Kilometer zu euch in circa 25 Minuten schaffen. Ja, es ist mir bei der Predigtvorbereitung ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Tankstopps nicht eingerechnet. Und ich gehe mal stark von aus, ein Auto mit 1000 PS verbraucht schon mehr als 8 Liter. Aber bleiben wir mal einfach dabei. Ich würde mit diesem Wagen, mit diesen 1000 PS, würde ich circa 25 Minuten brauchen. Das ist eine gewaltige Steigerung, oder? Da gehst du über 100 Jahre zurück, da brauchst du für 160 Kilometer vielleicht 5 Tage. Und auf einmal, der moderne Mensch steigt, naja gut, nicht jeder, aber manch einer steigt in so ein Auto und er fährt dann in 25 Minuten diese Strecke. Man wird ja irgendwann mal auch mal die Autobahn begrenzen, aber noch haben wir diese, also du kannst jetzt noch mal richtig Gas geben. Also man kann einfach ganz klar sagen, der moderne Mensch hat sich um einiges gesteigert. Ich könnte jetzt Folgendes machen, ich könnte was anderes nehmen. Das, was du hier siehst, ist ein Flugzeug. Aber kein modernes Flugzeug, es ist ein ziemlich altes Flugzeug und das kann der Mensch heutzutage auch nutzen. Ich habe gerade erwähnt, dass ich in Paraguay gewesen bin und das ist total praktisch. Du steigst in einen Flieger, du fliegst 10 Stunden und du steigst in einem anderen Land aus. Jetzt geh noch mal 100 Jahre zurück. Das dauert etwas länger als 10, 14 Stunden. Und dieses Flugzeug, was du siehst, ich möchte mal einiges davon vorlesen, hör mal genau zu. Vom 22. bis zum 29. August 1909 fand mit der Grand Cimar eine Flugwoche statt, die mehrere Rekorde bescherte. Man flog eine Strecke von 180 Kilometern in 3 Stunden. Man flog die höchste Fluggeschwindigkeit über die 10-Kilometer-Strecke mit 75 km/h. Also das war eine gewaltige Geschwindigkeit, 75 km/h. Und man erreichte mit 155 Meter die höchste Flughöhe. Wahnsinn, ne? 155 Meter, das war 1909 die höchste Flughöhe, die ein Flugzeug erreichen konnte. Und dieses Flugzeug, das fliegt 180 Kilometer in 3 Stunden. Das heißt, es sind 60 Stundenkilometer. Das war 1909 und heute sieht das anders aus. Das, was du hier siehst, ist etwas schneller als dieser Bugatti mit 1001 PS. Das ist ein Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe und damals, 1909, hat dieses eine Flugzeug 180 Kilometer in 3 Stunden geschafft. Und dieses Flugzeug würde in 3 Stunden 10.500 Kilometer schaffen. Also nicht 10.500 Meter, sondern 10.500 Kilometer. Das bedeutet eine Spitzengeschwindigkeit von 3.500 km/h. Kein Blitzer kriegt dich damit. 3500 km/h. Das ist gewaltig, oder? 1909 ist man mit einem Flugzeug 60 km/h geflogen und heutzutage fliegt man 3500 Stundenkilometer. Das Krasse ist, es ist dreimal schneller als der Schall. Das ist gewaltig, oder? Dreimal schneller als der Schall. Ich weiß nicht, was du in deiner Garage stehen hast, aber ich wette, du kannst damit auf jeden Fall nicht mithalten. Ich habe dir nochmal ein Flugzeug mitgebracht. Das ist ein ganz bekanntes Passagierflugzeug. Und ich habe ja gerade erwähnt, dass die höchste Flughöhe, die man damals erreicht hat im Jahre 1909, dass sie 155 Meter betrug. Weißt du, wie hoch dieses Flugzeug fliegt? Nennt mal ein paar Zahlen. Was glaubt ihr, wie hoch fliegt dieses Flugzeug? Übrigens, es wurde aus dem Verkehr genommen. Es gab damals einen ganz, ganz schlimmen Unfall damit. Und deswegen hat man dieses Flugzeug aus dem Verkehr genommen. Aber was schätzt du, wie hoch fliegt dieses Flugzeug? 13.000 Meter? Okay, wer bietet mehr? Okay, ich sage es, 18 Kilometer. Kannst du dir das vorstellen? Du steigst jetzt in dein Auto und du fährst eine Strecke von 18 Kilometer, meinetwegen mit dem Bugatti, das geht ganz schnell. Aber diese Strecke, die du mit dem Auto auf der Straße zurückgelegt hast, diese Strecke fliegt dieses Flugzeug in die Höhe. Das ist gewaltig, oder? Also man kann wirklich den Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ihr habt es eigentlich weit gebracht. Das sind Dinge, da kann ich mein Vertrauen setzen. Das sind Dinge, da weiß ich ganz genau, ich steige in dieses Flugzeug und in 14 Stunden bin ich in Südamerika. Dieses Flugzeug bringt mich rüber. Das ist ganz toll. Ich habe hier nochmal ein Bild mitgebracht. Nein, das nicht. Aber das hier. Das, was du hier siehst, ist das größte Containerschiff, was wir momentan auf diesem Planeten haben. Und 2500 vor Christus war die Tragfähigkeit von einem Hochseeschiff 70 bis 80 Tonnen. Also 2500 vor Christus betrug das Gewicht, was ein Schiff transportieren konnte, 70 bis 80 Tonnen. Und dieses Containerschiff trägt 18.000 Container. Jeder Container wiegt nochmal 2 Tonnen und jeden Container kannst du nochmal mit 4 bis 5 Tonnen vollladen. Das heißt, wenn du nochmal zusätzlich auf dieses Schiff steigst, es wird nicht untergehen, das hält dich ganz gewiss. Und man kann einfach ganz klar sagen, die Menschheit hat es ganz, ganz weit gebracht. Die Menschheit hat es wirklich weit gebracht. Und ich denke, wenn man, das war ein falsches Bild. Und ich denke, wenn man jetzt in den medizinischen Bereich geht, das ist wahnsinnig, was die Menschen heutzutage alles können. Es gibt Gesichtstransplantation. Es gibt Herzverpflanzung. Egal, was dir passiert ist, es kann sein, dass irgendein Krankenhaus das für dich regeln kann. Und da möchte ich auch mal ein Beispiel von mir nennen, weil wir jetzt wieder bei dem Geld sind. Da vorne auf dem Tisch liegen ja Gebetskarten von mir. Und wenn du eine von diesen Gebetskarten mal nehmen würdest und würdest draufschauen, und dann würdest du dieses Gesicht auf der Karte mit dem Gesicht auf der Kanzel vergleichen, dann ist dir dort sicherlich ein Unterschied aufgefallen. Auf der Karte habe ich eine Brille, aber hier vorne habe ich sie nicht. Wisst ihr, warum ich keine Brille mehr brauche? Ganz einfach aus dem Grund, ich bin zu einem Arzt nach Hamburg gegangen, ich habe mich auf die Liege gelegt, er hat mir ein Plastikteil ins Auge gesteckt und dann hat er zu mir gesagt, und jetzt guckst du eine Minute in diesen roten Laser. Das habe ich gemacht und dann hat er das mit dem rechten Auge auch gemacht und am nächsten Tag hatte ich eine Sehkraft von 120%. Ich habe die richtige trotzdem noch nicht gefunden, aber ich habe eine Sehkraft gehabt von 120%. Warum? Weil wir es können. Der Mensch hat Gewaltiges erreicht, oder? Der Mensch hat Gewaltiges erreicht. Das sind Dinge, da hätte man mich vor über 100 Jahren auf den Scheiterhaufen geschmissen und heutzutage ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Die Menschen haben es wirklich weit gebracht. Und ich möchte dir jetzt zum Schluss noch mal 2 Bilder zeigen, die etwas symbolisch darstellen. Einmal der Mensch in seiner Entwicklung, wie er als Kind in seinen Kinderschuhen war. Und das nächste Bild, was ich danach zeigen möchte, der Mensch, wie er sich entwickelt hat, wie er in seinem Fortschritt weit gekommen ist. Das Bild habt ihr gerade schon gesehen. Wer hat das damals immer gemacht? Wer hat damals im Sand gespielt? Wer macht das heute noch? Okay, gut. Also, ja, ihr könnt euch später melden oder ihr kommt mal gleich zur Seelsorge, das würde auch noch funktionieren, okay? Dieses Bild möchte ich mal einfach dafür darstellen, das ist der Mensch in seiner Entwicklung. Das ist der Mensch als Kind. Er hat mit Sand gespielt. Und das Interessante ist, der Mensch spielt immer noch mit Sand. Aber das Größenverhältnis hat sich geändert. Wer kennt dieses Bild? Wer hat das schon mal gesehen? Das ist ein Satellitenfoto von der sogenannten Palmeninsel aus Dubai. Ich weiß nicht, wenn dieser Mensch das bauen würde, wie lange er braucht. Das könnte man jetzt sicherlich ausrechnen. Aber das ist gewaltig, was die Menschen da erreicht haben. Da kommt ein Bild vom Satellit. Das ist überhaupt Wahnsinn, dass wir vom Satelliten aus fotografieren können, dass wir die Erde abdecken können. Und dann siehst du eine Insel von Menschen gemacht aus Sand in einer Palmenform. Das ist gewaltig, oder? Ich möchte mal kurz vorlesen. 200 Millionen Kubikmeter Sand siehst du da gerade. Und das ganze Unternehmen hat 10 Milliarden Dollar gekostet. Ist krass, oder? Ich möchte nochmal einen Vergleich machen. Schau dir diesen Kleinen an. Der Mensch in seiner Entwicklung, der Mensch im Mittelalter. Und das ist das, was er heute geschafft hat. Man kann ganz klar sagen, der Mensch hat es weit gebracht. Aber weißt du, was das Problem bei dem Ganzen ist? Je weiter der Mensch in seinem Fortschritt gekommen ist, desto mehr hat er sich von Gott eigentlich entfernt. Desto mehr hat er sein Vertrauen auf diese sichtbaren irdischen Dinge gesetzt. Und ich habe dir gerade ein ganz, ganz großes Containerschiff gezeigt. Ich möchte dir jetzt mal eine Aussage von einem Kapitän vorlesen, der auch ein ganz berühmtes, bekanntes Schiff gelenkt hat. Hör mal genau zu. Gott selber könnte dieses Schiff nicht versenken, ruft Captain Smith und blickt stolz auf die vier mächtigen Schornsteine seiner Titanic. Des größten Schiffes, das Menschen zu dieser Zeit überhaupt gebaut haben. Die Titanic war seiner Meinung nach das sicherste Schiff aller Zeiten und unsinkbar. Doch er sollte sich irren. Das ist eine ziemlich interessante Aussage, was dieser Kapitän gemacht hat. Er schaut auf etwas, was die Menschen durch eigene Kraft und Weisheit geschaffen haben, und er stellt sogar die Behauptung auf, noch nicht mal Gott könnte dieses Schiff versenken. Und Gott kam nicht persönlich von Himmel herab. Gott schickte vermutlich auch keinen Engel. Es brauchte nur einen Eisberg, der den kompletten Glauben dieses Menschen zerstört hat. Es war nur ein schwimmender Eisberg, der den Menschen die Grenzen gezeigt hat. Jetzt stell dir mal die Situation auf der Titanic vor. Da steht dieser große Captain, ist wahnsinnig stolz. Dann sind da sicherlich Leute von der Zeitung, machen noch ein paar Fotos. Und dann kommen wahrscheinlich noch die Ingenieure, die dort sind, und klopfen den ganzen Leuten auf die Schultern und sagen sich, wow, wisst ihr was, Leute? Schaut mal, was wir alles geschafft haben. Und auf einmal wurde diesem Ganzen eine ganz, ganz gewaltige Grenze gesetzt. Der Mensch wurde an einen Punkt geführt, wo er genau wusste, ich kann mich doch nicht auf diese Dinge verlassen. Ich kann mich doch nicht auf diese Dinge verlassen. Wir können 18 Kilometer hoch fliegen, aber wir erreichen nicht den Himmel. Wir können ein Containerschiff bauen mit 18.000 Container. Wir können über die gesamte Welt fahren, aber wir können vor Gott doch nicht fliehen. Unsere medizinischen Fortschritte sind der absolute Wahnsinn. Aber wisst ihr, was das Erschreckendste ist? Wir können den Alterungsprozess nicht aufhalten. Ich merke das jetzt auch, wenn ich in den Spiegel schaue, und dann sehe ich Dinge, das gab es vor 10 Jahren gar nicht. Und das erschreckt mich schon ein wenig, aber ich weiß ja, wo es danach lang geht. Aber das ist jetzt, stell dir mal vor, es gibt eine ganz bekannte Schauspielerin, die heißt Zsa Gabor. Habt ihr schon mal den Namen gehört? Vielleicht nickt der ein oder andere. Und diese Frau ist ziemlich alt geworden. Ich glaube, sie ist im Alter von 90 oder über 90 irgendwie gestorben. Und diese Frau hat das gemacht, was viele Schauspielerinnen auch machen. Sie hat sich ganz viele Schönheits-OPs unterzogen. Sie hat alles gemacht, was man da machen kann. Sie war immer richtig durchgestylt, sie war immer geschminkt. Aber es gab eine Sache, die konnte sie doch nicht. Sie konnte nicht den Alterungsprozess aufhalten. Und diese Frau ist doch irgendwann mal gestorben. Völlig egal, was sie da operiert hat, völlig egal, wie viel Schminke sie drauf gemacht hat. Irgendwann kam es mal so, dass der Tod an ihre Tür geklopft hat. Und das ist das Interessante. Wir können Sachen erfinden, die sind der absolute Wahnsinn. Wir können in unserem Fortschritt total weit kommen. Aber es gibt eine Sache, die können wir nicht. Wir können nicht den Tod aufhalten. Ich möchte dir mal etwas vorlesen. Ich habe ja gerade gesagt, dass 1909 war ein Rekord von 155 Meter. Das war die höchste Flughöhe. 1961 ist man bis in den Weltall geflogen. Und ich werde dir jetzt mal zwei Aussagen von Menschen vorlesen, die dort in dem Weltall gewesen sind. Die erste Aussage, die geschah am 12.04.1961 und sie kam von Juri Gagarin. Ich denke, der Name ist bekannt. Und der hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er war im Weltall und ist jetzt wieder zurückgekommen. Und dann sagte er einen ganz interessanten Satz. Ich bin in den Weltall geflogen, aber ich habe Gott dort nicht gesehen. Das ist sehr interessant, oder? Dieser Mensch fliegt in den Weltall, das heißt, er steigt von der Erde immer höher. Er sieht von oben diesen kleinen Ball, er sieht die Unendlichkeit des Weltalls. Er müsste sich eigentlich als ein Staubkorn erkannt haben. Und er kommt zu dem Entschluss, ich habe Gott nicht gesehen. Und dann schaue ich in die Bibel und dort steht, dass Jesus Christus alles erschaffen hat, dass er der Schöpfer ist. Und dort steht in dem Psalm, in ein ganz interessanter Psalm, und dieser lautet, Gott kennt jeden Stern mit Namen. Und dann fliegt dieser kleine Juri Gagarin dort in dem Weltall rum. Er kommt zurück und macht diese große Behauptung, ich habe Gott dort nicht gesehen. Und jetzt mal die Aussage von einem anderen, von einem US-Astronauten, der vom Mond zurückgekehrt ist. Das war James Irvine und er hat etwas völlig anderes gesagt. Ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war, der über mich wachte und mich beschützte. Rund um uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie an einem fremden Ort. Aber was mich tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. Eine völlig andere Aussage von einem Menschen, der dort in dem Weltall gewesen ist. Er war dort oben, er kam runter und er war sich sicher, ich habe die Gegenwart Gottes gespürt. Aber noch interessanter und noch wichtiger ist, was dieser Mensch noch gesagt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist auf dem Mond bewusst geworden, dass es wichtiger ist, dass Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzte, als dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die dieser Mensch bekommen hat. Der hat etwas Gewaltiges erlebt. Er hat etwas erlebt, was kein Mensch von uns erleben wird. Er ist auf dem Mond gewesen. Eine wahnsinnige Sache. Er war auf dem Mond. Und er bekommt eine Erkenntnis, die lautet, weißt du, es ist gar nicht so wichtig, was wir als Menschen erreicht haben. Es war gar nicht so wichtig, dass ich auf dem Mond war. Aber es gibt eine Sache, die war wichtig. Dass Jesus Christus mit seinen Füßen auf diese Erde gekommen ist. Und genau das ist der Knackpunkt. Das ist das Wichtigste gewesen, was dieser Erde eigentlich geschehen konnte. Jesus Christus kam auf diese Erde. Und weißt du, was der Grund dafür gewesen ist? Ich habe es die Tage schon erzählt. Nicht um von Nächstenliebe weiterzusagen. Nicht einfach um Tote aufzuwecken, sondern um einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, auszuführen. Und dieser Auftrag lautete, mein lieber Sohn, du musst an einem Tag dort an dieses Kreuz. Und wenn du dort an diesem Kreuz hängst, dann wirst du die gesamte Sünde eines jeden Menschen tragen. Und in der schwersten Stunde deines Lebens werde ich dich dort am Kreuz verlassen. Und ich werde das Gericht über dich ausschütten. Und du wirst dort den Preis eines jeden Menschen, der gesündigt hat, tragen. Das war der Auftrag, den Jesus Christus bekommen hat. Ich habe euch gerade einiges über den Fortschritt des Menschen gezeigt. Es war gewaltig, was der Mensch für Fortschritte macht. Aber Jesus Christus hat einen ganz, ganz großen Rückschritt gemacht. Weißt du, worin der Rückschritt bestand? Er, der im Himmel war, musste auf die Erde. Er, der Gott gleich gewesen ist, hat es abgelegt und wurde uns Menschen gleich. Er, der heilig war ohne Sünde, wurde am Kreuz zum größten Sünder. Das war kein Fortschritt, den Jesus Christus der erreicht hat. Es war der größte Rückschritt für Gott. Und das Interessante ist, als Jesus Christus am Kreuz hing, weißt du, was die Menschen getan haben? Sie haben ihn verspottet. Sie haben ihn ausgelacht. Aber was sie nicht wussten, es war der größte Sieg aller Zeiten. Warum? Was hat Jesus dort getan? Er hat die komplette Macht der Sünde besiegt. Und das Krasse ist, bei dieser Person Jesus Christus, er ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Jesus Christus war so mächtig, dass der Tod vor ihm kapitulieren musste. Das, was keine Erfindung schafft, den Tod besiegen, den Alterungsprozess aufhalten, hat Jesus am Kreuz vollbracht. Weißt du warum? Weil er gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich sage dir jetzt noch was, vielleicht enttäuscht dich das ein wenig. Der Tod hat keinen Respekt vor Tabletten. Du kannst viele Tabletten nehmen, das ist auch gut, vom Arzt verordnet. Du kannst auch dich gesund ernähren, Gemüse und sonst was, das ist gut, mach das auch. Aber der Tod hat keinen Respekt vor Gemüse. Und der Tod hat vor dir auch keinen Respekt. Und die Bibel sagt ganz klar und eindeutig, es kommt irgendwann mal der Tag, da wird jeder Mensch sterben. Und auf diese Sache musst du dich vorbereiten. Es ist nicht wichtig, was du in deinem Leben erreichst. Es ist nicht wichtig für dich persönlich, wie weit der Fortschritt gegangen ist, was die Menschen alles getan haben. Das ist gar nicht so wichtig. Die wichtigste Frage, die du beantworten musst, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich sterbe? Welchen Weg werde ich eigentlich einschlagen? Haben meine guten Werke gereicht? Habe ich denn in der richtigen Religion gelebt? War das ausreichend, was ich da für Christus getan habe? Und ich kann dir auch gleich sagen, nein, es reicht nie aus, was du für Christus tust. Aber es hat ausgereicht, was er am Kreuz für dich getan hat. Dieses Erlösungswerk ist das, was dich gerecht macht vor dem Vater. In dem Augenblick, wenn der Mensch stirbt und er geht mit seiner gesamten Sünde in die Ewigkeit, so sagt uns die Bibel ganz klar und eindeutig, dass er nicht im Gericht Gottes bestehen kann. Und jetzt hast du das vielleicht irgendwie verstanden, dass du ein Sünder bist. Vielleicht warst du die letzten Tage auch hier. Und jetzt hast du vielleicht erkannt, dass du einen ganz, ganz wichtigen Schritt tun musst, nämlich der Weg mit der Sünde zum Kreuz. Und das nennt die Bibel eine Bekehrung. Das nennt die Bibel eine Bekehrung, einen ganz bewussten Schritt. Und ich bin froh und dankbar, dass Menschen das gemacht haben gestern. Aber ich weiß auch, dass Menschen hier sitzen, die haben eine furchtbare Angst, das Ganze zu überwinden. Und ich kann mir das vorstellen. Für mich als Prediger ist es leicht, ich habe meine Vergebung der Sünden. Ich gehe einfach runter in den Seelsorgeraum. Aber jetzt stehst du da und ich stelle dich vor diese Herausforderung. Treff heute eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und du hast Angst, diese Entscheidung zu treffen. Es ist eine ganz, ganz große Überwindung. Aber ich kann dir sagen, es ist das Beste, was du tun kannst. Oder du kannst Folgendes machen. Du gehst die nächsten Jahre weiter zum Gottesdienst. Du besuchst weiterhin Veranstaltungen. Du kommst mit deiner Sünde hierhin. Und du wirst den Rest deines Lebens diese Sünde immer weitertragen bis in das Gericht Gottes. Und irgendwann wirst du dort stehen. Und du hast keine Vergebung der Schuld. Es ist nicht wichtig, was der Mensch erreicht, sondern es war wichtig, was Gott für dich erreicht hat. Weißt du, was er für dich erreicht hat? Durch das Kreuz von Golgatha eine vollkommene Erlösung. Aber diese vollkommene Erlösung musst du für dich persönlich in Anspruch nehmen. Und ich sage das, was ich immer sage. Diese Entscheidung kann dir kein Mensch abnehmen. Was glaubt der moderne Mensch? Sichtbare irdische Dinge, die ihnen nicht das ewige Leben geben. Das glaubt der moderne Mensch. Gehörst du auch zu denen, dann trag auch die Rechnung dafür. Aber wenn du vielleicht etwas anderes glauben möchtest, wenn du glauben möchtest, dass Jesus für dich und deine Sünde an das Kreuz gegangen ist, wenn er dir eine ewige Erlösung erworben hat, dann darfst du das heute im Glauben annehmen. Das Thema lautet ja, mit Gott leben. Dieses Leben kann heute für dich anfangen. Und das Unterthema lautet Glauben erleben. Und diesen Glauben darfst du heute erleben. Aber Glaube kostet etwas. Es kostet zunächst einen Schritt zu gehen. Es kostet zunächst eine Überwindung. Es kostet was. Es hat Jesus Christus das Leben gekostet, um dir das ewige Leben zu schenken. Und dieses ewige Leben darfst du heute für dich persönlich in Anspruch nehmen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel reden. Ich denke, das Wichtigste wurde auch gesagt. Und das Wichtigste waren nicht die Flugzeuge und die Schiffe, die du gesehen hast. Wenn das Einzige ist, was du heute nach Hause nimmst, dann hast du leider nichts verstanden. Oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Wichtigste für dich ist, dass Christus den Himmel verlassen hat, um für deine Sünde an das Kreuz zu gehen. Dass er dir eine ewige Erlösung erworben hat und dass er dir dadurch ewiges Leben schenken möchte. Und das darfst du heute im Glauben annehmen. Aber diese Entscheidung musst du selber treffen. Und ich sage dir noch eins. Wenn die Bibel über Entscheidung spricht, über Buß und Bekehrung, dann spricht sie nicht von morgen oder von nächster Woche. Dann spricht sie von heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Lauf nicht davon, geh nicht wieder nach Hause. Sag nicht, ich komme morgen nochmal. Wenn du morgen kommst, ist gut. Aber triff heute eine wichtige Entscheidung. Und ich sage dir noch was. Es geht nicht um dich. Natürlich, es geht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um diese Gemeinde. Es geht einzig allein um dich. Diese Veranstaltung ist eigentlich nur für dich. Diese Flyer wurden eigentlich nur für dich gedruckt. Dieser Chor, dieses Lied, diese Anspiele wurden eigentlich nur für dich gemacht. Und du darfst Gott heute erleben im Glauben. Eine Entscheidung, die du treffen kannst. Ich möchte jetzt einfach beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen und wir werden dann gleich ein Lied hören. Ich bitte die Sänger schon mal nach vorne zu kommen. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen und nach diesem Gebet werde ich das machen, wie ich das die Tage auch gemacht habe. Ich werde jetzt hier runtergehen in den sogenannten Seelsorgeraum. Und während das Lied spielt, darfst du eine Entscheidung treffen. Vielleicht hast du sie schon getroffen. Du darfst aus deiner Reihe rauskommen und du darfst runter in den Keller gehen und du darfst dort zum Seelsorgeraum kommen. Und ich werde dort auf dich warten und ich werde keine komischen Fragen stellen. Ich werde nichts Komisches mit dir machen. Ich möchte dir einfach nur noch mal ganz klar und deutlich erklären, was Jesus Christus eigentlich von dir möchte. Vielleicht warst du zum ersten Mal hier und hast zum ersten Mal so was Komisches gehört, dieses mit der Sünde, mit dem Wort vom Kreuz. Dann komm runter und ich erkläre dir das Ganze nochmal. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die das schon 10, 20, 30 Jahre gehört haben und die immer noch keine Antwort Gott gegeben haben. Dann darfst du das heute auch tun. Und ich sag dir nochmal, ich weiß, es ist eine Überwindung. Es ist nicht leicht. Aber mach diesen Schritt. Komm aus deiner Reihe raus, überwinde dich endlich mal und mach diesen Weg mit der Sünde zum Kreuz. Mach es heute fest, warte nicht auf morgen, verschieb das nicht auf dann, wenn du zu Hause bist. Du darfst es heute für dich persönlich in Anspruch nehmen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, danach werde ich runtergehen, ihr werdet ein Lied hören und du musst das Lied nicht zu Ende hören. Du darfst während des Liedes aus der Reihe raus und du darfst die Sache mit deinem Leben beim Herrn festmachen. Herr Jesus, ich danke dir, was du getan hast, dass du den Himmel verlassen hast und bist auf diese Erde gekommen. Ich danke dir für das Erlösungswerk, für das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast. Ich bete jetzt ganz besonders für alle, die vor mir stehen und vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt noch kämpft, der jetzt noch ringt, der die letzten Tage auch da war, aber der diesen Schritt einfach nicht getan hat. Ich möchte beten für diese Person, Herr Jesus, dass du Wunder tust, dass sie heute diesen Schritt wagen, dass sie heute den größten Fortschritt erleben dürfen, den es gibt, vom ewigen Tod zum ewigen Leben, weil du den größten Rückschritt gemacht hast. Du bist Mensch geworden und bist für uns am Kreuz gestorben. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass diese Tür der Gnade noch auf ist. Und ich möchte beten, dass heute manch einer durch diese Tür gehen kann. Herr, segne jetzt auch das Lied und hilf manch einem, diesen Kampf heute zu gewinnen. Amen.